Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 und 42 der 29. Sure, der Sure An-Kabut.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mathalu alladhina اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die mittels eines mahnenden Gleichnisses auf etwas sehr Wichtiges hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das Gleichnis dessen, der anderes als Gott zu seinem Herrn erwählt, ist wie das der Spinne, die sich ihr Haus spinnt, dieweil es das schwächste aller Häuser ist, wenn sie es doch nur begreifen würden. Gott weiß, wen oder was sie statt seiner anrufen. Er ist allmächtig und allwissend.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 14. Juli 2023, gleich dem 23. Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Simbabwe und Iran unterzeichnen 12 Absichtserklärungen, während Präsident Raisi Afrika-Reise beendet. Italiens Botschafter in Teheran ins Außenministerium einbestellt. Beobachtungsstelle meldet Rekordanstiege bei israelischen Siedlungsplänen im Westjordanland. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Simbabwe und Iran unterzeichnen 12 Absichtserklärungen, während Präsident Raisi Afrika-Reise beendet. Präsident Ibrahim Raisi hat seine 3-Länder-Reise durch Afrika mit einem Besuch in Simbabwe abgeschlossen, wo beide Seiten 12 Absichtserklärungen zur Stärkung der bilateralen Beziehungen unterzeichnet haben. Raisi, der Anfang der Woche Kenia und Uganda besuchte, traf sich am Donnerstag mit dem simbabwischen Präsidenten Emmerson Mnangagwa, der die von westlichen Sanktionen betroffenen Länder aufforderte, sich zusammenzuschließen. Die beiden Präsidenten hätten eine Rekordzahl von 12 Vereinbarungen zu Themen unterzeichnet, die von Energie bis Telekommunikation reichten, sagte Mnangagwa. Diese würden Simbabwe den Zugang zu Innovationen und Technologien aus Iran erleichtern und die Gründung einer Traktorenfabrik zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Mechanisierung vorsehen, fügte er hinzu. Die beiden Länder unterzeichneten außerdem Kooperationsabkommen für Energie, Landwirtschaft, Pharmazie und Telekommunikation sowie Forschungs-, Wissenschafts- und Technologieprojekte. Präsident Raisi ging auf die US-Sanktionen gegen Iran und Simbabwe ein und sagte, die Islamische Republik werde hart daran arbeiten, engere Wirtschaftsbeziehungen zu knüpfen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir, die Opfer westlicher Sanktionen, miteinander reden, dass wir ihnen zeigen, dass wir vereint sind, sagte Mnangagwa auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit Raisi. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um Solidarität zu zeigen, sagte Mnangagwa bei der Ankunft von Präsident Raisi und nannte ihn meinen Bruder. Hunderte Menschen, die simbabwische und iranische Flaggen schwenkten, hatten sich am Morgen am Robert Mugabe International Airport in Harare versammelt, um Präsident Raisi zu begrüßen. Der iranische Präsident war diese Woche bereits in Kenia und Uganda und führte Gespräche mit seinen Amtskollegen William Ruto und Yoweri Museveni. Italiens Botschafter in Teheran ins Außenministerium einbestellt. aus Protest gegen den Empfang eines bekannten Terroristen durch mehrere italienische Parlamentsmitglieder im Parlamentgebäude hat der für Westeuropa zuständige Generaldirektor im Außenministerium der Islamischen Republik Iran, den italienischen Botschafter in Teheran, Giuseppe Peron, am Donnerstag, dem 13. Juli, einbestellt. Bei diesem Treffen betonte der für Westeuropa zuständige Generaldirektor die internationale Verpflichtung Italiens im Umgang mit dem Terrorismus und erklärte, der Empfang eines terroristischen Verbrechers durch einige italienische Parlamentarier sei ein klares Beispiel für die Förderung des Terrorismus und die Islamische Republik Iran duldet die Unterstützung des Terrorismus nicht, egal in welcher Form und auf welche Weise, und verurteilt sie aufs Schärfste. Majid Nili Ahmadabadi, Generaldirektor für Westeuropa des Außenministeriums, wies darauf hin, dass die Islamische Republik Iran die nationale Souveränität der Länder sowie Meinungs- und Verhaltensfreiheit im Rahmen des Gesetzes respektiert, aber gleichzeitig dafür eintritt, dass alle zivilisierten Regierungsmechanismen auf der Welt eingehalten werden, die darauf abzielen, Terroristen zu bestrafen. Terroristen Freiheit zu gewähren, bedeutet aber, das Gesetz und die Freiheit gesetzestreuer Bürger zu zerstören, unterstrich er. Laut Ahmadabadi verabscheut das iranische Volk die Mörder von 17.000 seiner Landsleute, wovon einer zu Gast im italienischen Parlament war. Er erklärte dem italienischen Botschafter, zweifellos wird jeder Schritt an jedem Ort zur Unterstützung des Terrorismus verurteilt und die Islamische Republik Iran fordert die italienische Regierung auf, ihren ernsthaften Willen in der Praxis zu zeigen, um zu verhindern, dass dieses Land zu einem Zufluchtsort für Terroristen wird. Der italienische Botschafter Peron versprach, die Besorgnis der Regierung der Islamischen Republik Iran unverzüglich an seine Regierung weiterzuleiten. Beobachtungsstelle meldet Rekordanstieg bei israelischen Siedlungsplänen im Westjordanland. Die Anti-Siedlungsorganisation Peace Now gab bekannt, das rechtsextreme Kabinett von Premierminister Benjamin Netanyahu habe in den ersten 6 Monaten des laufenden Jahres eine Rekordzahl illegaler Einheiten in Siedlungen im besetzten Westjordanland vorangetrieben. In einer Erklärung vom Donnerstag sagte die israelische Menschenrechtsgruppe, dass das Regime in Tel Aviv seit Januar 12.855 Siedlerunterkünfte im gesamten Westjordanland errichtet habe und die Zahl sei die höchste Zahl, die es seit Beginn der Verfolgung solcher Aktivitäten im Jahr 2012 verzeichnet habe. In der Nacht vor dieser Erklärung wurden 4 Palästinenser bei einem Angriff extremistischer israelischer Siedler in der Nähe der Stadt Kfar Sulz, 28 Kilometer südlich von Tulkarm, verletzt, 2 davon schwer. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass eine Gruppe von Siedlern aus der illegalen Siedlung Karni Shomron die palästinensische Beduinengemeinde Arab al-Khuli angegriffen und Bewohner mit Steinen beworfen habe, wobei 4 Palästinenser verletzt worden seien. Außerdem zündeten die Siedler in der Gemeinde einen Stand an. Das palästinensische Gesundheitsministerium sagte, 2 Palästinenser befinden sich in einem kritischen Zustand, da sie Schädelbrüche und Schrittwunden im Gesicht erlitten hätten. Assad betont Ostpolitik, während indischer Minister zum ersten Mal seit 7 Jahren Syrien besucht. Indiens Außenminister Velam Veli Murali Dharan hat Syrien einen offiziellen Besuch abgestattet, der erste Besuch eines indischen Ministers seit mehreren Jahren. Ein offensichtliches Zeichen dafür, dass Neu-Delhi die Beziehungen zu der Regierung von Präsident Bashar al-Assad ausbauen möchte. Murali Dharan traf am Mittwoch zu einem 2-tägigen Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus ein. Zuvor hatte der syrische Außenminister Faisal Miqdad im Jahr 2022 Neu-Delhi besucht, wo er Gespräche mit Außenminister Subrahmanyam Jaishankar führte. Murali Dharans Reise ist die erste eines hochrangigen indischen Diplomaten seit 7 Jahren und folgt auf die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga, mehr als ein Jahrzehnt nachdem die 22-köpfige Regionalorganisation ihre Mitgliedschaft suspendiert hatte. Am Donnerstag traf sich Murali Dharan mit Assad, wo der syrische Führer das Interesse seines Landes an einer Ausweitung der Beziehungen zu Neu-Delhi zum Ausdruck brachte. Assad betonte, dass Syrien einen außenpolitischen Ansatz nach Osten gewählt habe und betonte, dass die Verschiebung auf die freundschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Damaskus und asiatischen Ländern, einschließlich Indien, sowie auf das Bekenntnis der Asiaten zu Werten und Prinzipien zurückzuführen sei. Der Präsident beschrieb die Beziehungen zwischen Syrien und Indien als tief verwurzelt und lobte Indiens Haltung gegenüber den Entwicklungen in der arabischen Welt sowie seine unerschütterliche Unterstützung für Syrien, die sich Anfang des Jahres zeigte, als ein verheerendes Erdbeben den Nordwesten des Landes erschütterte. Muradi Tahran seinerseits übermittelte dem syrischen Präsidenten freundliche Grüße des indischen Präsidenten Dupadi Murmu und des Premierministers Narendra Modi. Er sagte, dass sich die Beziehungen zwischen Neu-Delhi und Damaskus trotz aller Herausforderungen ständig weiterentwickeln. Pentagon bestätigt Lieferung von Streubomben an die Ukraine. Das US-Verteidigungsministerium Pentagon hat am Donnerstag die Lieferung von Streubomben an die Ukraine bestätigt. General Douglas Sims, Direktor des Joint Chiefs of Staff, sagte Reportern am Donnerstag, dass zu diesem Zeitpunkt Streubomben in die Ukraine geliefert wurden. Er erklärte jedoch nicht, ob die Ukraine diese Bomben eingesetzt hat oder nicht. Am Donnerstag teilte ein ukrainischer General der CNN mit, dass die von den USA gelieferten Streubomben die Armee des Landes erreicht hätten. US-Präsident Joe Biden sagte vor wenigen Tagen, er habe die schwierige Entscheidung getroffen, Streubomben in die Ukraine zu schicken. Alexander Tarnavsky, Kommandeur der Tavria Joint Forces Operations, sagte am Donnerstag gegenüber CNN, Streubomben sind jetzt im Besitz Kiews, aber die ukrainische Armee hat sie noch nicht eingesetzt. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu sagte gestern, die Lieferung von Streubomben werde den Konflikt in der Ukraine verlängern. Der Munitionstyp wird kritisiert, weil ein erheblicher Prozentsatz der Sprengkörper oft nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt. Das Problem ist, die Munition tötet auch dann noch, wenn bewaffnete Konflikte längst vorüber sind. Opfer sind dann nicht Soldaten, sondern Zivilisten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 23 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandrabas 35 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Shukuhi mit dem Titel Khyal Kun, das heißt, stell dir vor.
خیال کن روزگارم رو براه، خیال کن رفتی و دلم نمرده، خیال کن مهربون بودی و قلب کنار تو ازت زخمی نخورده، خیال کن هیچی بین ما نبوده، خیال کن خیلی ساده داری می خیالم، شاید اینجوری آرامش بگیری. گذشتی از من و ساکت نشستم، گذشتی از من و دیدی که خستم، تو یاد تو چه حالی،
وابسته خیال کن که سرم گرمه زمستونه ولی من توی شبها شب سردی نداره خیال کن قلب من شکستنی نیست خیال کن حقمه تنها بمونم خیال کن عاشقم من شاید قدر تو رو هرگز ندونم گذشتی از من و ساکت نشستم گذشتی از من و دیدی که خستم زخمات بسته
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Bei unserem letzten Beitrag haben wir uns mit einem letzten Blick auf die vielfältigen Kapazitäten, seien es die im wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen, kunsthandwerklichen oder im Naturbereich, von der schönen Provinz Fars im Südwesten Irans verabschiedet. Heute wollen wir eine nicht weniger bekannte und interessante Provinz aufsuchen, die im Norden der Provinz Fars angrenzt. Es ist die Provinz Isfahan mit der gleichnamigen Provinzhauptstadt Isfahan. Auch in diesem Gebiet Irans finden wir eine alte Geschichte und Zivilisation vor, die viele historische Gebäude und Denkmäler hinterlassen hat. Zeichen dieser alten Zivilisation und Kultur finden wir auch heute noch lebendig in den Schöpfungen der sich täglich erneut mühenden Kunsthandwerker dieser Provinz. Die Provinz Isfahan mit einer Fläche von etwa 107.000 Quadratkilometern liegt sehr zentral im Iran und wird von 9 anderen iranischen Provinzen umgeben. Im Norden sind dies die Provinzen Merkezi, Rom und Semnan, im Nordwesten ist es Lorestan, dann schließlich sich im Westen Khuzestan, Chaharmahal und Bakhtiari und Kohkiluye und Boyrahmad an. Im Süden sind die Nachbarn die Provinz Fars, in die wir sie in den vergangenen Wochen geführt hatten, und die große Provinz Yazd, die sich bis in den Osten und Nordosten der Provinz Isfahan erstreckt, wo dann wieder die Provinz Semnan beginnt. Somit ist Isfahan die iranische Provinz mit den meisten Provinznachbarn. Sie gehört zu den großen iranischen Provinzen. Ihre Bevölkerung liegt derzeit bei knapp über 4,5 Millionen Einwohnern. Die Geschichte dieser Gegend reicht bis ins dritte Jahrtausend vor Christus zurück und somit birgt sie wertvolle Erinnerungen an verschiedene historische Abschnitte in sich. Wie es heißt, gibt es hier 6000 historische Denkmäler, von denen jedes ein Symbol für einen bestimmten historischen Abschnitt dieser geschichtsträchtigen Provinz ist. Die wertvolle Architektur der historischen Bauwerke und Monumente in dieser Provinz, wie zum Beispiel der große Meydan-e-Naqsh-e-Jahan in der Provinzhauptstadt Isfahan, war Anlass für die Aufnahme in der Kulturerbe-Liste der UNESCO. Die wertvollen historischen Denkmäler wie Moscheen, Paläste, antike Feuertempel, herrliche Gartenanlagen, historische Karawansereien, alte Häuser und Herrenhäuser mit einzigartiger Architektur und die zahlreichen Bazare und so weiter gehören zu den Sehenswürdigkeiten der Provinz Isfahan. In vielen Städten finden wir diese historischen Denkmäler, aber der Großteil davon fällt auf die Provinzhauptstadt Isfahan. Freunde der iranischen Kultur und Geschichte und Touristen kommen zahlreich in diese Provinz und haben dazu beigetragen, dass sie wie ein Juwel unter den anderen Provinzen des Landes hervorstrahlt. Dazu haben sicher auch ihre zentrale Lage sowie ihre Lage in der Mitte der Nord-Süd-Achse beigetragen. Aufgrund der natürlichen und geografischen Gegebenheiten bietet Isfahan auch gute Möglichkeiten für die Industrie und ist durch die industrielle Vielfalt zu einem der größten Industriezentren Irans geworden, das in dieser Sparte an zweiter Stelle liegt. Das größte Stahlwerk Irans, Polyacrylherstellung, Textil- und Lederindustrie, Lebensmittelindustrie, Pharmazie und sehr viele andere Fabriken und Unternehmen sowie Bergbau sind in dieser iranischen Provinz zu finden. Auch im landwirtschaftlichen Bereich finden sich hier vielfältige Möglichkeiten und es gibt unzählige Gärten, Plantagen und landwirtschaftliche Betriebe.
Der in der Nachbarprovinz Sharmahal bei Bachtiari entspringende Fluss Soyanderud, der Gebärende, wird in alten Büchern als Leben- und Fruchtspendendes Wasser der Ebene von Isfahan oder auch als Goldstrom benannt. Er ist somit der Hauptfaktor, der über Qualität und Menge der Landwirtschaft in der Provinz bestimmt. Zu den landwirtschaftlichen Erzeugnissen gehören Hülsenfrüchte, Reis, Tabak, Safran, Weintrauben und andere Obstsorten wie verschiedene Melonenarten, Granatäpfel, Äpfel, Quitten, Pfirsiche. Früchte wie Birnen, Äpfel und Kirschen gehören zu den wichtigsten Obstarten in der Provinz, die auch exportiert werden. Klimatisch kann diese Provinz in drei Klimazonen, nämlich eine mediterrane, eine trockene und eine halbtrockene Zone, eingeteilt werden. Die mittleren jährlichen Niederschläge schwanken zwischen 150 bis 350 mm. Zwischen dem iranischen Zentralmassiv und den Osthängen des sich von Nordwesten nach Südwesten erstreckenden Zagros-Gebirge gelegen, besitzt Isfahan sowohl Bergregionen als auch Ebenen, liegt insgesamt gesehen aber im iranischen Hochland. Der im Saar-Großgebirg entspringende säuernde Rut, der wegen seiner vielen sprudelnden Quellen von seiner Quelle bis zur Mündung seinen Namen hat, hat eine Länge von etwa 420 Kilometern und in den Tälern eine Breite von 10 bis 20 Metern. Diese Lebensader in der Provinz breitet sich in Isfahan auf 800 Meter aus. Im Verlauf dieses bedeutenden Flusses breiten sich grüne Haine aus, die seiner Schönheit, Frische, Eleganz und seinem Klima beiträglich sind. Die Attraktivität des Soyan de Rud hat seine Ufer zu den bekanntesten Promenaden, insbesondere in der Provinzhauptstadt Isfahan, gemacht. In der Provinz Isfahan leben viele verschiedene Stämme. Diese sprechen, wie in anderen zentralen iranischen Provinzen, zumeist Farsi. Es gibt aber auch Lori und Azari sprechende Stämme. Aufgrund seines günstigen Klimas und der frischen Weiden beherbergt die Provinz 4 bis 5 Monate im Jahr wandernde Nomadenstämme. Bakhtiyaris und Kashroi kommen jedes Jahr zu Beginn des Frühjahres hierher, schlagen ihre Zelte auf und lassen ihre Herden weiden. Die abwechslungsreichen geografischen Gegebenheiten mit Tälern, Höhen und Ebenen bieten der Tierwelt Lebensraum und Fortbestand. Diese natürlichen Lebensräume der Provinz, die entfernt von wirtschaftlichen Aktivitäten gelegen sind, stehen als natürliche Ökosysteme unter Schutz. Das Wildreservat Mute, rund 95 Kilometer nördlich von Isfahan, hat ein gemäßigtes, halbfeuchtes Klima mit kalten Wintern und umfasst ein Gebiet von etwa 220.000 Hektar. Dieses Reservat besitzt zahlreiche weite Ebenen, die durch Höhenzüge voneinander getrennt sind. Hier finden sich botanisch gesehen 511 Gefäßpflanzenarten aus 59 Familien und der Wildtierbestand setzt sich aus rund 117 Wirbeltierarten aus 37 Familien zusammen. Dieser Lebensraum der Tiere ist mit vielerlei Busch- und grasartigem Pflanzenbewuchs wie verschiedenen Gras- und Heidearten, Ampferarten und vielerlei Straucharten bedeckt. Aufgrund der verschiedenen hier lebenden Wildarten hat die Jagd in diesem Gebiet eine große Bedeutung. Das Wildreservat Gamishlu breitet sich in einer halbfeucht gemäßigten Zone mit relativ kalten Wintern auf einem Gebiet von etwa 50.000 Hektar aus und ist ein Gebiet mit Höhenzügen, Hügeln und zahlreichen tiefen Schluchten, das von vielfältigen Gras- und strauchartigen Pflanzen bewachsen ist. Dieses Wildreservat hat aufgrund des hier lebenden Isfahan, Mufflons, Wildschaf eine besondere Bedeutung. Aber auch viele Vogelarten wie Falken, Geier und andere kann man hier antreffen. Ein weiteres Wildreservat ist das Reservat Koloh Ghazi. Es liegt in der warmen Trockenzone mit verhältnismäßigen kalten Wintern und umfasst ebenfalls ein Gebiet von rund 50.000 Quadratkilometern. Hier finden wir zwei bedeutende steinige Höhenzüge mit Namen Koloh Ghazi und Moh Neshon und einige relativ flache Ebene. Auch in diesem Reservat ist der Boden von zahlreichen Gras- und büschelartigem Bewuchs bedeckt, sowie auch von zahlreichen Heilpflanzen. Dieses Reservat ist Lebensraum für Mufflon, Bergziege und Leopard und gewinnt dadurch an besondere Bedeutung. Aber es gibt hier auch noch zahlreiche andere Tiere und Vogelarten. Bis zu einem weiteren Bericht über diese schöne iranische Provinz verabschieden wir uns heute von Ihnen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homayuna Shajarian mit dem Titel Diboche 2.
Thank you. مهتاب به نور، مهتاب به نور، دامن شب به شکار نینوش دمی خوش باش و میندیش که مهتاب بسی، خوش باش و میندیش که مهتاب بسی، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Wir möchten heute den Stellenwert der Fröhlichkeit im islamischen Lebensstil betrachten. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Freude. Gott hat ihm daher in der Daseinswelt Dinge geschaffen, die ihm Freude bereiten. Wie der erfrischende Frühling, der prächtige Anblick des Sonnenaufgangs, eine Natur in allen Farben und so weiter. Auch die Liebe und Freundschaft zwischen den Menschen gehört zu diesen Dingen. Doch ist auch der Kummer Teil des Lebens, und einige Dinge in der Daseinswelt können den Menschen traurig stimmen, wie das Verwelken der Blumen, Krankheit und Tod. Angesichts dieser Tatsachen verstehen wir, was die weisen Worte der großen Vorbilder des Islams zu bedeuten haben, wenn sie sagen, dass es im irdischen Leben nicht möglich ist, ständige Freude und Befreiung von Kummer zu erzielen. Aber nun möchten wir definieren, was in den islamischen Lehren unter konstruktiver Freude verstanden wird. Die umfassende Himmelslehre des Islams beachtet die Bedürfnisse des Menschen und die Voraussetzungen für seine Vervollkommnung. Sie hat den Menschen Wege gezeigt, wie sie ihre Kräfte erneuern und sich seelisch auffrischen können. Daher lehnt sie das Mönchtum ab und erlaubt nicht die Absistenz von irdischen Freuden. Der Islam legt Wert darauf, dass Freuden richtig genutzt werden. Freude soll dazu dienen, sich von Alltag und Stress zu erholen. Der Islam streckt voller Leben und Frohsinn. Diese Freude ist an den Gesichtern der wahren Anhänger dieser Religion abzulesen. Die meisten von uns Menschen beklagen, dass wir im Innern nicht wirklich fröhlich sind und die äußerlichen Freuden des Lebens dieses innere Vakuum nicht ausfüllen können. Freude und Fröhlichkeit sind ein seelischer Zustand, welcher aus dem Gefühl der Zufriedenheit und des Erfolges hervorgeht. Diese Befindlichkeit entsteht, wenn der Mensch an ein Ziel oder an einen Wunsch gelangt ist oder mit großer Wahrscheinlichkeit annimmt, dass dieser Wunsch oder dieses Ziel erreicht werden. Aber umgekehrt erfasst den Menschen Traurigkeit, wenn er nicht ans Ziel gelangt oder sein Wunsch unerfüllt blieb. Daher ist Kummer ein Zustand, der dem Gefühl der Enttäuschung und des Misserfolges entspringt. Zusammengefasst lässt sich sagen, immer wenn jemand an einen seiner Wünsche gelangt, verspürt er im Innern einen Zustand, der sich Freude nennt. Dies ist ein positives Gefühl, welches negative Emotionen wie das Gefühl des Misserfolges oder der Resignation, der Besorgnis oder der Angst verdrängt. Einige unterscheiden verschiedene Gradierungsstufen für Freude. Es gibt Freuden, die mit der materiellen, körperlichen Seite des Menschen zu tun haben. Diese Art der Freude, zum Beispiel an einem Essen oder einem Getränk, an Unterhaltung und Freizeitbeschäftigung, steht auf einer niedrigeren Stufe als anderen Freuden. Der Mensch kann sich ja auch auf einer höheren Ebene freuen, zum Beispiel über eine vollbrachte Leistung. Höchstgradige Freude verspürt der Mensch bei ständiger Zufriedenheit. Diese Freude ist kontinuierlich und tief verankert. Die islamische Lehre bezeichnet alle Gradierungen der Freude für notwendig und wichtig, will jedoch den höchsten Grad an Freude herstellen, nämlich die innere beständige Freude und Fröhlichkeit. Freuden sollen gemäß dem Islam die Beziehung zwischen Gott und Mensch festigen. Genüsse, die dazu führen, dass wir Gott vergessen, sind der menschlichen Würde abträglich. Der Islam verbietet die vorübergehenden Freuden nicht, aber er ordnet die kontinuierlichen Freuden höher ein. Zu Vergnügen, die nützlich sind, zählen zum Beispiel Ausflüge in die Natur, Reisen, Besuche machen und selber eine Einladung geben und ähnliches. Diese Dinge wirken sich günstig auf den Abbau von Stress und auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Der Islam lehnt dahingegen flüchtige Freude ab, die aus unsinnigen und stupiden Beschäftigungen und Dingen resultieren und negative Folgen haben.
Die Vernunft gebietet, kurzfristige Genüsse und Freuden, welche langfristig Kummer zur Folge haben, abzulehnen. Möglicherweise bietet sich uns die Gelegenheit zu einer solchen Freude mit schweren Folgen an. Wenn wir uns dann von unseren Gefühlen und nicht mehr von der Vernunft leiten lassen und uns diesem Genuss hingeben, kann es sein, dass wir die Folgen ein Leben lang bereuen müssen. Freude und Genuss sind normalerweise nur ein augenblicklicher Zustand, und erst innere Freude, die wahres Glück bedeuten, ist nachhaltig, wie die Freude über die Nähe zu Gott. Freuden und Genüsse, die dieses wahre Glück des Menschen gefährden, machen in einem islamischen Lebensstil nicht nur keinen Sinn, sondern der Mensch muss sich von ihnen fernhalten. Imam Ali alaihi salam hat darüber gesagt, zahlreiche Genüsse sind von kurzer Dauer, haben jedoch langen Kummer zur Folge. Zu den falschen und unerwünschten Freuden gehören solche, die mit dem Verstoß gegen Gottes Gebote einhergehen. Zur Sünde und Zügellosigkeit verleiten, sinnlos oder gefährlich oder damit verbunden sind, andere zu beleidigen oder zu quälen. Es sind Scheinfreuden. Sie sind flüchtig und nehmen keinen guten Ausgang. Imam Ali alaihi salam hat die Situation von Leuten, die sich an irdischen Freuden berauschen und Gott vergessen, wie folgt beschrieben. Wie viele geliebte, schöne Leiber gingen in die Erde hinein, obwohl sie im Leben verwöhnt und als angesehen galten. Über kummervolle Augenblicke trösteten sie sich mit Vergnügen hinweg, und immer wenn sie ein Unglück traf, haben sie bei der Gleichgültigkeit Zuflucht gesucht, damit sie bloß nicht einen fröhlichen Moment des Lebens, eines sinnlosen Spiels oder ihrer Unterhaltung verpassen. Oh ja, genau in dem Moment, wo der verwöhnte Liebhaber der Welt sich vergnügt, und in dieser Atmosphäre eines Lebens in Achtlosigkeit, in der er und die Welt sich anlächeln, trifft ihn das Schicksal mit seinem tödlichen Stachel. Es zerstört, während Tage und Nächte einander abwechseln, seine Kräfte und das Ungeheuer des Todes starrt ihn aus der Nähe an. Der Koran nennt in der Sure 40 im Vers 75 den Grund für die Bestrafung von Hülleninsassen und das heißt, dies, weil ihr auf Erden frohlocktet ohne Recht und weil ihr übermütig wart. Die unrechtmäßigen Freuden werden also, weil sie mit Verdorbenheit und Sünde einhergehen, schließlich einen schmachtvollen Ausgang verursachen. Um den Menschen vor der ewigen Trübsal zu schützen, werden daher von der islamischen Lehre Grenzen für Freuden und Genüsse festgelegt. Der Islam gibt dem Menschen wertvolle und zugleich einfache Ratschläge, wie er sich selber und anderen Freude bereiten kann, zum Beispiel, indem er anderen mit einem Lächeln begegnet, sich sauber kleidet, helle Kleidung trägt, Ordnung hält, in die Natur geht, den Anblick einer grünen Landschaft und eines Flusses, Sees oder Meeres genießt, Freundschaft zu den Mitmenschen hegt, Antipathie und Eifersucht vertreibt und für Fröhlichkeit sorgt. Das alles sind gute Sitten für den Einzelnen und die Gesellschaft. Der Islam empfiehlt dies alles, um eine frohe Stimmung herzustellen, Kummer durch Freude zu vertreiben und körperliche und seelische Kräfte zu erneuern. Imam Musa ibn Jafar alaihi salam sagt über die hervorragende Wirkung dieser Dinge: Nutzt die weltlichen Freuden für euer Glück und erfüllt die Wünsche des Herzens auf den erlaubten Wegen. Achtet dabei darauf, dass dies nicht eurer Ehre und eurer Anständigkeit schadet und übertreibt nicht. Ihr werdet mit Hilfe davon besser euren religiösen Aufgaben erfüllen können. Für wahr, jemand, der sich wegen seiner Religion von dem Weltlichen abkehrt oder sich von seiner Religion trennt, um an das Weltliche zu gelangen, gehört nicht zu uns.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.